Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast, präsentiert von Coinfinity. Willkommen zurück in der Wachau zur Folge 6 der Bully Boosty Burggespräche rund ums Thema Bitcoin. Be your own central bank, das ist unser Thema heute und da kommt alles nochmal zusammen. Die Begriffserklärung, Taxonomie, das Kunstprojekt Peter Kotosek, das Kunstprojekt Bully Boosty, das Kunstprojekt Bitcoin vielleicht sogar. Wir fassen alles nochmal zusammen und stellen uns die Frage, wie Bitcoin bei uns im Alltag tatsächlich ankommen könnte in einer Welt, in der Bitcoin und die normale Welt, sage ich mal, zusammenwächst. Hallo Peter.
Hallo, servus.
Servus. Ha? Ah, letzte Folge. Jetzt musst du nochmal richtig loslegen. Ha?
Ja, ich werde mich bemühen.
Deine These, deine Thesen, die du uns gebracht hast, angefangen bei der Taxonomie, der Macht der Begriffe. Wir haben eine Folge gemacht zum Bitcoin als Urmeter des Geldes. Wir haben eine Folge gemacht zur Frage, wer hat eigentlich Bitcoin und wie ist das mit dem Private Key? Da hat es sicher einige Reaktionen gegeben, sage ich mal. Jetzt fassen wir das mal zusammen, ja? Und das alles unter dem Titel Be Your Own Central Bank, sei deine eigene Zentralbank. Was hast du dir da gedacht?
Naja, von mir kommt ja alles immer von der Zahltheorie her und ich bin ja schon ein Urgestein in der Computerszene und mir war von Haus aus klar, dass das, was wir heute unter Digitalisierung verstehen, dass das eine ungeheure Wirkung auf unsere Kultur, auf unser Leben haben wird. Es ist nur lustig, dass sich eigentlich niemand so genau damit auseinandersetzt, was das für genaue Folgen sein soll im Einzelnen. Es wird generell über Digitalisierung herumgeredet, aber was das dann im Einzelnen bewirkt. Und im Geldwesen ist es eben so, dass plötzlich der Mensch, der sich dieser digitalen Werkzeuge bedienen kann, Fähigkeiten hat, ohne dass er sie haben muss, weil es durch Gerätschaften ihm gebracht wird, wie beim Handy. Da kann er plötzlich über 1000 Kilometer sprechen, was er sonst ja nicht könnte. Und beim Geldwesen geht das eben auch, dass man sogar Methodiken und erfolgreiche Verhaltensmuster, wie sie Notenbanken machen und sie für sich exklusiv in Anspruch nehmen, dass das auch der Einzelmensch dann in Selbstermächtigung machen kann. Und die ersten Selbstermächtiger sind natürlich immer die Künstler.
Das Interessante bei Bitcoin ist eben, dass ich auf einer Ebene bin, mit einem Staat, mit einem BlackRock, mit einer Notenbank, schon von vom Key-Management, von der Tatsache, dass ich es nutzen kann im Alltag. Ich muss mich niemandem um Erlaubnis fragen, ich kann einfach loslegen. Aber das ist es noch nicht, was du meinst.
Nein, das hat was mit der Größe der Nummern zu tun, mit denen wir arbeiten können. Solange man nur händisch Nummern bearbeiten konnte oder mit einfachsten Rechenmaschinen, hat es ein Gefälle gegeben über die Fähigkeit, große Zahlenwerke zu manipulieren. Das kann man jetzt mit einem Handy und mit jeder Art von Computer tausend- und hunderttausendfach so schnell und so gut wie noch vor 20, 30 Jahren. Und das gibt dem Einzelnen eine Macht, wenn er die richtigen Geräte hat und damit umgehen kann. Und dann kann er sich anmaßen, sozusagen Dinge zu tun, die früher exklusiv den sogenannten Eliten vorbehalten waren.
Das heißt aber, dass das nicht nur gilt für Bitcoin, das gilt eigentlich für den Computer, die Digitalisierung generell.
Ja schon, aber der Computer ist schon zu allgemein. Bitcoin ist dann speziell aufs Geldwesen eine Anwendung. Also wenn man nur einen Computer hat, kann man zwar rechnen, aber wenn man natürlich noch kein Geldsystem in dem Sinne konstruiert hat, dann mit dem alten Geldsystem müsste man ja in die Computer der Notenbank eindringen und die manipulieren. Das ist ja nicht erlaubt und das bringt man auch nicht so leicht zusammen. Während der Bitcoin gibt jetzt die Plattform. Der Bitcoin ist die Plattform der Vernummerung des Geldes.
Und der Kern deiner These ist, dass Bitcoin in erster Linie Reservewährung ist?
Ich würde zögern zu sagen, in erster Linie eine der Anwendungen. Ich glaube ja, dass auch die Freiheitsgewinnung durch Bitcoin gleichrangig ist. Das hängt jetzt davon aus, was der Einzelne für Motive hat. Wenn ich also das Motiv habe, ich will my own Central Bank sein, dann muss ich andere Methodiken mit dem gleichen Bitcoin anwenden, als wenn ich sage, ich bin in San Salvador, die Kellnerin am Strand und ich will mein Trinkgeldmanagement über Bitcoin erledigen.
Kannst du das auseinanderglauben?
Das kann man auseinanderglauben, aber da gibt es auch Literatur. Der Alex Gladstein, den wir da liegen haben, der beschreibt das sehr schön. Also der beschreibt eben, wie da an diesem berühmten Strand in San Salvador, er seinen Kaffee bezahlt und dann sagt er der Kellner, ich möchte dir gerne auch Trinkgeld geben. Dann sagt er, gut, mach ein anderes App auf und lass es gleich durch den zahlen.
Aber ich meine,
da weiß der Wirt dann gar nichts davon.
Das ist natürlich super, ne?
Das ist Freiheitsgewinnung.
Das ist Freiheitsgewinnung.
Aber das Gegenbeispiel ist, ich kann beobachten, wie geht die Central Banks, also alle, nicht nur eine, mit dem Begriff Reservewährung um. Wie viel taxonomische Manipulationsmöglichkeit ist da drinnen, durch richtige Begriffswahl etwas zur Reservewährung zu machen. Irgendein Papier zwischen zwei Vertragspartnern zum Beispiel, wenn das ETF genannt wird und es im Regelwerk der Notenbank steht, dass er ETF als Reservewährung nehmen kann, dann ist es. Ein Dollarschein sozusagen ist auch Reserve, per Definitionen. Und wir unterschätzen immer, dass jetzt durch die Computerei dieses per Definitionen-Denken immer stärker wird. Und jetzt bereits eine kritische Masse überschrieben hat, dass sozusagen das Hausverstandsdenken schon in den Hintergrund geht.
Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret? Wenn du sagst, es gibt einerseits die Kellnerin oder der Kunde, der nutzt Bitcoin als Zahlungsmittel und andererseits kann man mit Bitcoin sich orientieren an dem, was die Notenbanken tut. Wie würde das aussehen?
Na ja, die Kellnerin zum Beispiel, wenn sie ihr Trinkgeld auf einem Bullibusti zum Beispiel laden lässt oder zahlen lässt, indem sie diesen QR-Code dem Kunden vorsieht, macht dann aus ihrer Trinkgeldsammlung eine Reservewährung für sich als Notenbank. Weil sie kann ja dann auf Basis des Wissens, was sie im Hintergrund Reservewährung hat, sich dann eigentlich relativ locker bei der Bank einen Kredit nehmen, weil sie ihn ja jederzeit zurückzahlen könnte, aber nicht will. Mhm. Das ist das Wesen der Reservewährung. Eine Reservewährung heißt ja, man hat sie, um sie nie herzugeben. Das ist das Wesen. Die Goldbestände einer Notenbank liegen im Keller mit der Motivlage, nie verkauft zu werden, sondern immer nur als Lender auf Rast Resort zu dienen. Und das müssen wir alle auch machen. Es sollte ja jeder Mensch eine kleine Menge Kapital so sicher verwahrt haben, dass niemand, auch nicht die eigene Frau, der eigene Staat, der eigene Vater, darauf, dann ist er erst individuell frei.
Souverän.
Souverän.
Hast du das gelesen, das Sovereign Individual, das Buch?
Nein, habe ich nicht gelesen.
Die haben in den 90er Jahren genau das beschrieben, wo sie genau, also nicht konkret mit der Anwendung als Reservewährung, sondern die haben ganz genau beschrieben, wie der Computer generell und eine noch zu entwickelnde Internetwährung speziell für größere Freiheit für den Einzelnen.
Das ist richtig. Mir ist das ja auch seit den 90er Jahren bekannt. Also ich habe schon in einem Buch geschrieben, digitale Vermögensbildung. Habe damals Vorträge gehalten.
Ja, aber das hat ja keiner geglaubt.
Wir konnten ja auch nicht erklären, wie das gehen soll. Wir konnten nur sagen, das wird bald gehen. Ich kann ja jetzt auch schon über vieles sagen, das wird bald gehen, aus meiner beruflichen Erfahrung und mein Wissen, was in der Szene so läuft. Aber ich weiß, vor 5, 6 Jahren wird das niemand interessieren, weil es noch nicht geht, ganz einfach. Da gibt es vielleicht kleine Laberversuche, die ich selbst auch manchmal mache, die sind aber nicht skalierbar.
Ist jetzt das, was du vorher beschrieben hast, dass man sich die Bitcoin quasi auf einen Bullibus, der es auf seine Karte, eigentlich eine Bitcoin-Wallet halt legt und dann nicht mehr angreift, ist das nicht einfach nur Sparen?
Na, Sparen wäre es, wenn es für einen bestimmten Zweck dient, wo noch nur das Datum und der Zweck sozusagen variabel ist. Nicht? Du hast zwei Variablen, eine Zeitvariable und eine Zweckvariable. Ich muss leider so mathematisch kommen. Das ist klar, dann ist es Sparen. Reservewährung hat weder eine Zeit noch eine Zweckvariable. Die soll liegen. Sobald sie nicht mehr liegt, sobald wer hingreift, ist es keine Reserve mehr.
Aber
ne, das schließt sich ja schon aus. Da sind wir schon wieder bei taxonomischen Spielereien. Der Begriff Reserve heißt, ich darf es nie angreifen, sonst ist es keine Reserve mehr. Ein Reservetank im Auto, sobald du ihn in den Tank gießt, ist er keine Reserve mehr.
Aber muss ich nicht zumindest im Notfall die Möglichkeit haben, eben auf die Reserven zurückzugreifen? Sonst sind sie ja keine Reserven, wenn ich sie gar nicht nutzen kann.
In eventu natürlich. Aber das ist die Frage in Wirklichkeit, und da sind wir jetzt bei der Notenbank. Die Notenbank hält ja die Reserve für die Liquidität ihrer Währung. Mhm. Und der Mensch sollte ja auch die Reserve halten, um gegebenenfalls Liquidität schaffen zu können. Die kann er aber schaffen, indem er die Reserve auflöst und verkauft. Das ist eben abzuraten. Sondern indem er mit dieser Reserve einem Gläubiger sozusagen Kreditwürdigkeit zu zeigen. Dann gibt ihm der Kredit und er hat die Liquidität. Und weiß auch, wenn er es aus irgendeinem Grund, wenn er gesundheitlich in Schwierigkeiten kommt oder geschäftlich Misserfolg hat, dann kann er es vielleicht nicht zurückzahlen. Das weiß aber auch der Gläubiger. Mhm. Und der Gläubiger ist dann anders geduldig, als wenn der weiß, der wird das nicht zurückzahlen. Also da gehen wir schon tief in die Verhaltensweise zwischen Gläubiger und Schuldner ein. Und das ist ja das Hauptgeschäft der Notenbanken. Da wird ja auch sehr viel Sicherheitsillusion generiert. Weil ja die Notenbank immer sie für sich beansprucht, liebe Bürger, vertraut mir einfach. Sie zeigen es ja eh nie her.
Ja, aber es funktioniert offenbar.
Also du selbst bitte hast doch eine sehr eindrucksvolle Serie von Aussagen der verehrten EZB-Chefin gezeigt, was die da daherredet. Nicht? Da merkst du ja, da wird nicht geredet, was die wirklich tun. Da wird gesagt, was die halt für eine Weltsicht haben oder so irgendwas.
Ja, derzeit.
Weil das ist das Wesen der Not. Die dürfen das gar nicht mehr. Sobald sie das sagen würden, das ist so, wie wenn du einen Zauber entzauberst, ist er kein Zauber mehr.
Mir ist es aufgefallen, wenn wir über Reserven reden, die ultimativen Reserven der Notenbanken sind natürlich die Goldreserven. Und als sie die nach Österreich und nach Deutschland zurückgeholt haben im Jahre 2015, hat man das damals getan, ohne eigentlich einen Grund anzugeben. Also man hat einfach gesagt, wir wollen ab jetzt 50% der Reserven im Inland halten. Vorher waren sie also im deutschen Fall in London, in New York und sie waren in Paris. Und dann haben sie gesagt, 50% wollen wir im Inland halten. Und das Faszinierende ist, man hat keinen Grund angegeben, aber man muss auch bedenken, dass ein Gold, das in Berlin liegt oder in Wien liegt, kannst du eigentlich gar nicht nutzen. Also ja. Du hast ja keinen Markt. Du müsstest einen Käufer für das Zeug finden und dann müsstest du es physisch bringen oder du bringst es wieder in die Schweiz oder nach London, um es dort am Markt zu verkaufen.
Ja, aber bei näherer Beobachtung siehst du, wogegen wirkt die Reserve. Die wirkt ja immer gegen andere Notenbanken. Und die haben ihre Rituale, die wissen das. Die können auch das ist ja genau das, was ich meine, wenn ich sage, be your own central bank, dass wir in Selbstermächtigung unsere Rolle in der Welt definieren dürfen. Das sagen uns die Menschenrechte. Aber wie wir das tun, also die technische, in Wien sagt, der Schmäh, der dahinter liegt, würden die Wiener sagen, den muss jeder selbst dann erfinden, aber man kann das lernen, wenn man die Notenbanken sozusagen vorbehaltslos einfach in ihrem Verhalten studiert. Und das kann ja jeder.
Das könnte man aber auch mit einer Goldmünze vor Bitcoin tun können eigentlich.
Ne, das hat man immer tun können. Man kann ja auch den Kaiser beobachten, wie er sich verhält und dann Schlüsse ziehen, wie er sich im Falle dessen, was ich vorhabe, verhalten wird vermutlich. Da ist ja der Normalfall, der Kaiser wird es nicht wahrnehmen, weil er interessiert sich für mich gar nicht. Das ist sozusagen die erste steganografische Hürde, dass man, so wie es so schön heißt, unterm Radar ist. Das ist ja jetzt auch der Normalfall. Ich kann mich nicht erinnern, wann sich die Frau Lagarde für mein Verhalten interessiert hätte.
Also ich finde es also offenbar nicht gut, wenn du dein Geld in Bitcoin steckst.
Ja, aber sie tut auch keinen Finger rühren, das irgendwie zu erfahren, ob ich das tue oder nicht.
Das wollen wir ja auch nicht, dass sie das tut.
Ja, selbst wenn sie es tut, würde ich dafür sorgen, dass sie es nicht erkennt.
Wenn ich aber jetzt Bitcoin als Reservewährung, weil, und wichtig ist, du gehst ja von einer Welt aus, in der Zentralbanken und Fiat Money und Staaten und Steuern weiter existieren quasi. Ja. Ja, also wir gehen jetzt nicht aus von morgen fällt alles um und es ist
dass nur noch Bitcoin. Dass die eher noch sophisticateder werden, weil die ja auch Computer haben und auch vielleicht sogar mehr zahlen können für Softwarehäuser meiner Art, als der Einzelbürger zahlt. Mhm. Also werden wir die gut bedienen, wirklich. Und wenn die uns das als Vorgabe geben, werden wir die richtigen Algorithmen finden.
Aber das bedeutet einmal ganz praktisch, ich müsste eine Bank finden, die mir einen Kredit gibt, den ich mit Bitcoin besichern kann.
Nein.
Nein?
Du musst nur finden, eine Bank, die einen Kredit gibt. Und die muss ich nicht besichern, weil die meisten Kredite sind ja nicht besichert. Die sind eigentlich aufgrund von Ratings gegeben. Mhm. Und ein Rating ist einfach eine willkürliche Zahl.
Auch für Privatpersonen?
Natürlich.
Das ist das berühmte Kreditrating, ja?
Ja.
Das heißt, ich gehe einfach zur Bank, hole mir Fiat Money.
Da geht es ja mehr nicht der Bank das zu zeigen, ich hab das ja auch versucht, du musst das Gefühl haben, du kannst jetzt locker einen Kredit dieser Höhe nehmen, weil selbst wenn dein Einkommen zusammenbreche, hast du mit der Rückzahlung kein Problem, weil dann löst du halt, dann rubbelst du deine Karte auf.
Dann rubbelst du deine Karte auf und holst.
Oder suchst jemanden, der dir die Karte in dem Zustand, wie sie ist, abkauft.
Das ist interessant, weil was ich mir die ganze Zeit denke, ist, was dazu gehört, ist einfach auch ein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, das Einkommen eigentlich weiter aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar auszubauen, je nachdem, was du tust.
Ja.
Und dann wirklich die Reserve ist der absolute Notfall.
So
ist es. Es bricht aus irgendeinem Grund zusammen, alle Kunden verschwinden, du hast plötzlich kein Einkommen mehr, da kannst du den Kredit bedienen.
Du gehst von deinem Normalleben aus, wo man ja sich genauso verhält. Man sollte ja, kein Mensch sollte über seine Verhältnisse leben, wie es so schön heißt. Also wenn du in deinen Verhältnissen lebst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du die Reserven nie angreifen brauchst. Die wirst du vererben. Mhm. Und so ist auch die letzten 3-4 Generationen ist es ja so gelaufen. Jetzt beginnen Zweifel aufzukommen, weil die Enteignung über inflationäre Spiele schon so stark wird, dass das für ganze Generationen unter Umständen nicht mehr gilt. Und daher braucht man dann die eigene Reservewährung. Da muss man seine eigene Zentralbank haben. Wenn man sagt, das macht eh der Staat für mich oder das macht die Bank irgendwas für mich oder es macht Mutti für mich oder Oma für mich, dann brauche ich keine Reservewährung. Dann ist meine Reservewährung die Oma, der Staat, wer auch immer.
Das heißt, Bitcoin ist gerade in der letzten Sekunde quasi eigentlich aufgetaucht, um für die auch digital, du bist jetzt kein Digital Native, wie man so schön sagt, aber du hast mehr Zeit im digitalen Raum verbracht als die meisten, die heute zusehen werden und inklusive mir, weil einfach Kraft meines Alters. Aber Bitcoin ist natürlich etwas, das vor allem verstanden wird von Menschen, die eben in dieser digitalen Welt sich schon bewegen.
Aber vorher hattest du zum Beispiel Gold, nicht? Da war auch eine Dichte oder wie ich immer gerne sage, der Diamant, weil der noch eine höhere Wertedichte hätte. Also da hast du mehr Euros pro Gramm sozusagen drinnen als im Gold. Also der ist noch leichter steganografisch zu behandeln. Steganografisch heißt verstecken einfach.
Bitcoin ist da der König.
Ja, Bitcoin kannst du ja, wenn du keine Bullybursti-Karte nimmst oder die Bullybursti-Karte so klein zusammenschneidest, dass nur mehr dein Private Key drauf ist und alles drumherum schneidest du weg. Darum haben wir auch den Bullybursti dort gemacht, wo hinten der Private Key ist. Dann ist der das Bullipus die Zeichen da, der Private Key, aber die Sache ist dann Briefmarkengröße. Die kann man noch leichter verstecken.
Ja, und im Extrem ist reicht es, sich auswendig die Sitface auswendig zu merken.
Ja, aber also, von dem gehe ich nicht aus, weil die wenigsten Menschen das zusammenbringen.
Nein, aber es ist technisch möglich.
Ja, technisch
und das ginge weder mit Gold aber noch mit
wenn
Kunst,
ich,
noch
wenn
mit
ich von unbegrenzten Fähigkeiten des Menschen ausgehe, braucht man kein Bitcoin, braucht man nichts, dann ist jeder Mensch Gott. Aber das ist eine Fiktion.
Aber wie gesagt,
das ist die Künstler, das ist zum Beispiel die Künstlereinstellung. Jeder Künstler ist potenziell ein Genie.
In welcher Phase glaubst du aus deiner Beobachtung ist Bitcoin heute? Und zwar, wenn du dir ansiehst, einerseits die technische Entwicklung, die Adoption, aber andererseits auch die Community. Ja. Weil das, was du hier tust, dieses Zusammenfügen aus Staats- und Bitcoin, aus Taxonomie und Zentralbanken, aus Unternehmersicht und Künstlersicht, das ist schon sehr einzigartig. Also das tun die wenigsten, sondern die meisten sehen sich jetzt dieses Bitcoin-Ding an und sagen, naja, das wird alles umreißen. Ja? Und du bist aber du sagst, das wird das nicht umreißen, bist aber trotzdem der Meinung, es wird als Gegengewicht sehr gut wirken und helfen.
So ist es.
Wo stehen wir da?
Na, ich würde sagen, technisch ist der Bitcoin ungefähr des Weges schon 95% gegangen. Da wird nicht mehr sehr viel Überraschendes passieren. Soziologisch sind wir irgendwo bei 30%.
30%?
Maximal.
Aber die meisten Menschen da draußen kennen Bitcoin.
Ja, aber
Bitcoin
vom Volumen her. Ich denke im Volumen, nicht in Köpfe. Wenn man es in Köpfe zahlen hat, sind wir vielleicht erst bei 2-3%. Aber bei sozusagen in der soziologischen Bedeutung, wie immer man die jetzt messen könnte, schätze ich, sind wir ein Drittel des Weges.
Aber wo siehst du die soziologische Bedeutung?
Naja, das ist eben die Breitenwirkung, nicht? Wenn 10 Leute in einem Land alles zwar wissen und das alles schon tun, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Restlichen es nicht wissen. Dann gibt's diese Zwischenschicht, die haben schon was gehört, haben es aber nicht geglaubt oder sind einfach skeptisch oder warten, bis irgendeine Obrigkeit oder in der Familie wer das bestätigt. Also diese ganze Proof-of-Work-Geschichte, die der Bitcoin ja hat, die gibt's auch soziologisch. Und die ist noch mühseliger als das Proof-of-Work im Bitcoin, weil da haben wir nackte Zahlen und Zahlen sind weniger komplex als Menschen.
Ja, es braucht ja auch diesen Social Proof nennt man das, ja, nicht?
Also, das nennen wir Judging, also in meiner Szene nennen wir das Judging, im Gegensatz zum Hashing.
Wenn der BlackRock plötzlich Bitcoin macht, dann kannst du nicht mehr sagen, das ist ein kompletter Unsinn. Dann muss ich, oder, beziehungsweise ist es leichter zu sagen, ich schaue mir das auch an.
Ja, so ist es. Ja, da gibt es halt diese Leitfigur-Theorie, dass Leitfiguren den soziologischen Fortschritt befördern. Stars, Leading Figures, Eliten im weitesten Sinn.
Aber also ich wollte eigentlich darauf hinaus, die Frage zu stellen, glaubst du, dass die Bitcoin-Community aus deiner Sicht, so wie du sie kennst, heute in die richtige Richtung läuft, was Bitcoin und das Zusammenspiel mit der Fiat-Welt betrifft, oder sind wir da noch in einer aus deiner Sicht falschen Phase?
Nein, wir sind in keiner falschen Phase, aber wir sind gerade bei dieser Drittelteilung. Also die Szene wird sich teilen, die wird auch in den Leuten sein, weil so wie ich, Leute werden in allen drei Szenen versuchen mitzuspielen. Andere werden sagen, nein, mich interessiert nur das Plebs, der Teil, wo man mit kleinen Beträgen sicher bezahlt, ohne eine Bank zu brauchen. Andere werden dann diese Kombination zwischen Zahlung und persönlicher Reservenbildung im Kopf haben und andere, wie ich, werden schon schauen, wie schaut das in den Kapitalmärkten aus. Also das sind aber immer eine andere Methodik mit dem gleichen Bitcoin.
Und der Bitcoin bleibt auch gleich in dieser Welt.
Also es ist der gleiche Bitcoin.
Wir haben ja geredet über Bitcoin als Urmeter des Geldes und das war extrem spannend, das zu besprechen. Und das hat ja makroökonomische Auswirkungen. Natürlich. Dass sich quasi die ganze Welt eigentlich in Richtung Bitcoin als Maßeinheit orientiert. Ja. Das bleibt in dieser Welt erhalten, in dieser dreigeteilten Welt.
Natürlich, natürlich. Es ist ja bei Meta auch so. Nicht? Du kannst den Meta verwenden in der Wissenschaft, wo du mit ganz präzisen Messmethoden auf tausendstel Millimeter genau irgendetwas tust oder noch viel genauer. Dann gibt es die normale Welt, wo du also ein Stück Stoff kaufst, wo es halt auf ein paar Millimeter auf oder ab nicht ankommt. Und dann gibt es halt noch diese mittlere Welt, wo halt schon professionelle Stoffhändler die tausende Ballen machen, wo dann schon ein Zentimeter Abschlitzel unter Umständen eine Menge Geld ausmacht. Also es gibt immer diese drei, die Mittelklasse, die hochpräzise, wissenschaftlich strenge Klasse und dann gibt es eben noch die Trickserklasse, würde ich das nennen. Wo also man sagt, wie kann der Schlauere den wenigeren Schlauen über den Tisch ziehen?
Aber wenn jetzt wir wirklich in eine Welt gehen, in der einfach die Notenbanken akzeptieren müssen, wir müssen jetzt Reserven in Bitcoin halten, ja? Ich meine, wie soll ich das ausdrücken? Sie machen nicht den Eindruck, als würden Sie es verstehen, bisher.
Das kann ja auch Fake sein. Die können ja so tun, wie wenn sie es nicht verstehen und dass die dummen Bitcoin. Ich sag dir, ist ja bereits die Klasse, wo der Schlaue den weniger Schlauen in die Pfanne haut. Also da ist klar, die Leute wollen ja, der will ja Notenbanker bleiben mit allen seinen Privilegien, der würde ja sich selbst abschaffen.
Das ist ein toller Job.
Eben.
Also, du bist direkt neben der Druckerpresse, wenn du ein bisschen Geld brauchst, greifst du einfach rein, ist herrlich.
Ja, aber der könnte ja trotzdem mit diesem Geld, das er sich selbst druckt, von den Plebs überall die Bitcoins wegkaufen, wenn sie es loswerden wollen, weil sie ihre Reserven dummerweise auflösen. Ja, dann sind sie halt bei denen. Und der rückt es aber nicht mehr heraus. Der gibt es in die Reservewährung und sagt, geht dann zum Notenbankerfreund und sagt, okay, druckst du auch, damit wir die Parität wieder haben, die Kursparität.
Denkst du darüber nach, wo der Bitcoin-Preis hingeht?
Ja, also ich habe sogar Aussagen dieser Art schon schriftlich getroffen, meinem Aufsichtsrat gegenüber. Also wenn das käme, was ich vermute, dann werden die den Bitcoin auf längere Zeit irgendwo zwischen 70.000 und 200.000 einstellen müssen. Sonst lohnt sich das für sie ja gar nicht.
Weil es zu niedrig ist.
Weil es zu niedrig wäre.
Aber sie würden es nach oben hin auch kontrollieren, so wie sie es beim Gold machen? Oder?
Eine Zeit lang sicher, weil sie sonst die Ware nicht kriegen, die sie brauchen. Nicht, weil sie haben ja nur drei Quellen. Sie können kaufen über den Markt, sie können selbst meinen und sie können stehlen oder beschlagnahmen, sagt man. Offiziell dazu. Da muss man halt immer irgendeinen hehren Grund, warum man schon wieder die Menschheit rettet, wenn man dem oder dem das jetzt wegnimmt. Da gibt es alte traditionelle Tricks, wie man das halt macht. Enteignet wird es schon, solange es Herrschende gibt. Wird es auch immer geben. Ja, der Nachbar, der Stärkere, enteignet heute den weniger starken Nachbarn und der Staat enteignet die Bürger und der König enteignet die Minister. Also das kann alles sein. Aber da gibt es eine eigene Methodik, die ist seit tausenden Jahren immer eigentlich gleich. Da muss man mit Gewalt drohen, man muss also das Gewaltmonopol gegenüber dem anderen haben und dann kommt der Enteignungsakt. Das ist ein Judging-Vorgang. Der hat aber überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun. Da steht dann, diese Public Address gehört jetzt dem Herrn X oder der Institution Y.
Das haben wir schon
ausgerechnet. Wurscht, egal wo der Schlüssel ist.
Aber damit ich sozusagen, das haben wir auch schon besprochen, damit ich als Notenbank überhaupt dieses Bitcoin oder auch Gold zum Beispiel als Reserve nutzen kann, braucht es ja einen Markt, auf dem das auch einen Wert findet. Das heißt, es muss, die können nicht einfach hergehen und es verbieten oder es allen wegnehmen, weil dann ist es wertlos, ist sinnlos.
Ja, aber das siehst du am Aktienmarkt, kann man sich das ja ununterbrochen anschauen. Fast alle größeren Aktien haben sogenannte Kernaktionäre, die das nur in Reservehaltung über mehrere Generationen halten. Also die BMW und die Familie Quandt schon seit drei oder vier Generationen, kostet immer die gleichen Stückzahlen. Ich hatte, solange ich an der Börse war, vom Börsengang bis zum Weggang von der Börse immer die gleichen Prozentage, weil ich durfte ja nicht einmal handeln, weil ich ja eben sonst alles melden hätte müssen.
Bei deiner Firma jetzt?
Bei meiner eigenen Firma.
Aber was ich meine,
daher weiß ich das sozusagen aus erster Hand.
Ich meine das, wenn du sagst, wir reden hier von Enteignung und hier und da, dann wird das als Bedrohung wahrgenommen. Und natürlich muss man das als das wahrnehmen, aber es
kann... Ja, aus der Sicht des Enteignenden.
Ja, klar.
Aus der Sicht des Enteignenden ist das ein lustiges Spiel. Ne?
Ich, Ja, aber der Enteigner kann nur, der muss irgendwann aufhören damit, damit überhaupt ein Markt da ist, damit dieses Zeug, das er gerade an sich gerissen hat, einen Wert hat. Das will ich damit sagen.
Nicht, okay, darum sage ich ja, da geht es um ein Drittel ungefähr der Bitcoin. Ja. Das kann man jetzt schon in der Blockchain feststellen. Das, da braucht man nur die Dormant-Bitcoins untersuchen, dann wird man merken, alle Bitcoins, die sich heute seit 10 Jahren belegen, haben eine Art Reservewährungsstatus.
Du meinst, entweder für Plebs oder für...
Na, selten für Plebs. Also ja. Ein Pleb kann ich mir schwer vorstellen, wenn er also wirklich Zugriff auf seine Beute hat, dass er nicht einen Bitcoin bewegt, weil er 100.000 Bitcoins liegen hat. Ich meine, so blöd müsste einer sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kann er es aus irgendeinem Grund nicht.
Aber sie würden auch, du gehst davon aus...
Oder er ist so stinkreich, dass 10.000 Bitcoins für eben irgendwo hat er im Nachkastel vergessen. Passiert ihn nicht.
Aber du meinst auch, dass sie den Preis hochtreiben müssen, um überhaupt kaufen zu können?
Nein, sie müssen erst einmal die Ware bekommen. Dann sind sie sozusagen Kernaktionäre am Bitcoin als Aktie. Mhm. Dann gehen sie in diesen Status, wo alle Kernaktionäre gehen, nur vermute ich, dass das nicht sehr viele Private sein werden. Der Michael Saylor vielleicht ist ein Kandidat. Aber der gibt ja bekannt. Da sind wir bei dieser berühmten Whitelisting-Frage. Die einzigen, die wirklich nie whitelisten werden oder nur eben gezielt whitelisten werden, sind eben die Notenbank. Die sind die einzig Verdächtigen in dieser Hinsicht. Weil die normalen Firmen müssen es, sonst kann das nicht in die Buchhaltung nehmen. Private werden es eher nicht machen und werden es auf viele Adressen verteilen. Also die Bitcoins, die zentral wo liegen seit so langer Zeit, sind natürliche Beute für den Staat.
Aber warum brauchen die Notenbanken aus deiner Sicht in den nächsten Jahren einen Bitcoin-Preis von bis zu 200.000? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Damit noch ein wie du richtig sagst, es muss auch einen funktionierenden Markt geben. Und der muss gut sein für die Massenmarktteilnehmer, muss er noch erträglich sein. Und er muss aber auch für die Notenbanken schon lukrativ sein. Und so kann man von beiden Seiten die Eingrenzung etwa vornehmen.
Das heißt,
allerdings nur für die, das gilt, diese Aussage gilt natürlich nur für die nächsten 5, 6, 10 Jahre maximal. Dann kann ja sich durch, wenn man die Kurven einfach fortrechnet, der Verfallskurven von dem Fiat-Geld, müsste entweder eine neue Währung eingeführt werden oder die ist dann, wir sind dann schon wieder in die 100.000 für ein Frühstück. Ne? Aber ja, dann ist natürlich auch der Bitcoin auch entsprechend der Bitcoin hoch.
Ja, dann könntest du über den steigenden...
Dann gilt aber diese Aussage nicht mehr. Ne? Wir sind ja noch immer bei dieser Aussage.
Aber genauso wie bei Gold könntest du in einer Welt von zusammenbrechenden Fiat-Währungen, wenn du Bitcoin auf der Notenbankbilanz hast oder auf den Bankbilanzen hast, könntest du durch eine Aufwertung des Bitcoin-Preises das System rekapitalisieren und wieder von vorne anfangen.
Ja, und du kannst aber bitte, wenn du Kernaktionär bist und Marketmaker bist, und das sind die Notenbanken, wenn sie wollen, selbstverständlich die Kurspflege machen.
Ja, das machen sie bei Gold ja auch.
Ja,
ja, aber das also ist, ich versuche dieses
ist
Szenario.
Anders.
Ich versuche das Szenario, weil das, was du beschreibst, ähnelt eben dem, was sie mit dem Gold gemacht haben, schon wie, also auch mit der Verwirrung, weil du sagst, die Notenbanken werden nicht genau sagen, wie viel sie es haben oder wo das alles liegt. Genauso machen sie es beim Gold.
Wir drehen uns jetzt nur im Kreis, weil die Schlussfolgerung, die ich ja mache, mache ich aus genau den gleichen Beobachtungen, die du auch machst. Nur ich ziehe halt diese Schlussfolgerung. Ansonsten sind wir völlig d'accord.
Aber das bedeutet, dass Bitcoin A eine vollkommene Akzeptanz im Mainstream bekommen wird.
Ja, aber das muss man den Plebs nicht notwendigerweise mitteilen.
Das aber ist mit der Zeit, meine ich.
Nein, aber das haben wir auch alles. Da gibt es auch historische Vorbilder. Niemand hat je mit diesem Verrechnungs-Euro oder wie die Kasse, weiß gar nicht, Sonderziehungsrecht.
Der ECU meinst du? Du meinst das Sonderziehungsrecht.
Du hast keinen Menschen getroffen, der damit irgendwas anfangen kann. Die haben aber lustig damit gespielt. BRICS wird jetzt sowas machen vielleicht.
Aber ich meine jetzt von der, ich glaube, dass du, dadurch, dass du schon so lange drin bist, geistig schon in einer Art Zukunft lebst, die ich jetzt versuche zu kartografieren. Weil das, was du gerade beschreibst, bedeutet, dass wir, und das sehen wir ja bei BlackRock auch und durch BlackRock, was bedeutet, dass wir eine breiten gesellschaftliche Akzeptanz, dieses doch noch
de
sehr...
De facto Akzeptanz. Wenn wir uns auf das einigen. Das muss keine bewusste Akzeptanz sein, das ist eine Verhaltensakzeptanz, obwohl vielleicht die gleichen Leute, die sich so verhalten, das wütend bestreiten. Ich kenne ungeheuer viele Linke, die selbst Geld horten, aber ständig gegen die Reichen wettern. Also das ginge ja nicht zusammen. Also ich denke ja eher formal logisch, weil ich auf das trainiert bin, wie ein Computer. Das geht wohl psychisch zusammen, aber realiter ist das keine Notwendigkeit. Also es kann eine de facto Akzeptanz in der breitesten Bevölkerung geben, ohne dass die breite Bevölkerung das weiß. Es kennt niemand zum Beispiel genau, wie der Wechselstrom funktioniert und trotzdem finde ich niemand, der irgendwie bestreitet würde, dass Wechselstrom gut ist, funktioniert.
Aber das ist ja mein Punkt. Was ich meine ist, dass es heute noch Menschen, viele Menschen gibt, die wissen nichts von Bitcoin.
Ja.
Es gibt viele Menschen, auch reiche Menschen,
ja,
die glauben, Bitcoin ist ein Betrug, ein Scam.
Ja.
Ein, wenn die Notenbanken, so wie BlackRock auf der privaten Seite, das ist die zweite Stufe, nicht das Whitelisting, aber wenn die Notenbanken anfangen, Bitcoin in ihre Bilanzen zu schreiben,
ja,
dann kann ja niemand mehr sagen, das ist ein Betrug, Bitcoin. Das ist ein Scam.
Nein, die sagen dann, diese Summe ist natürlich kein Betrug, den die Notenbank macht. Die anderen Bitcoin, die du hast im Keller, die sind selbstverständlich Steuerhinterziehung. Eh klar. Also dieses zweierlei Maßmessen ist doch so alt wie die Menschheit. Was für den Kaiser gut ist, muss für den Bürger nicht gut sein.
Glaubst du, dass es sowas geben kann, wie dass der Staat und die Notenbank Bitcoin nutzen können, während sie es den einfachen Leuten
sogar verbieten? Das war ja alles schon da, nicht? Also beim Gold hat man das in Amerika ja jahrzehntelang gehabt.
Aber ist das eine Gefahr?
Hat dadurch den Goldbestand nicht wesentlich verändert. Also der Privat, die Amerikaner haben eigentlich immer gleich viel Gold in privater Hand gehabt, was immer die Präsidenten da gesagt haben.
Die haben es einfach gehalten. Das ist einfach,
und so wird es halt mit Bitcoin genauso sein.
Aber dann ist es ja eigentlich...
Das ist nicht alles Gold. Und beim Gold können wir diese Drittelteilung auch beobachten. Es gibt das Drittel, wo ständig herum, wo der Schmuck, aber wird es in Schmuck umgeschmolzen, dann in Münzen. Also das zu verarbeitende Gold, das ist eine andere, das ist eine Ware.
Mhm.
Und dann gibt es das gehortete Gold des Staates oder der Mächtigen. Das ist Reservewährung. Mhm. Und dann gibt es noch das Gold in privater Hand, das vor den Mächtigen versteckt wird. Das ist das steganographische Gold. Und dasselbe werden wir beim Bitcoin auch haben.
Und, es gibt
und
auch,
dann gibt es halt einen offiziellen Goldkurs.
Es gibt auch das gewitelistete Gold, das in ETFs liegt zum Beispiel, so wie bei Bitcoin auch. Ne?
Ja, das sind ja schon derivatisierte.
Ja, ja, aber das hätte man...
Das kannst du immer machen. Wir können sogar wir zwei Zettel schreiben oder Bullibustikarten zu Liebhaberpreisen. Warum? Weil wir sagen zum Beispiel, die Nummer von dieser Bullibustikarte gefällt mir so gut, daher zeige ich doppelt so viel.
Aber
dann sind wir aber im Kunsthandel.
Also zum Kunsthandel machen wir eigene Sendung, weil das brauchen wir jetzt nicht auch noch anfangen. Ja? Aber nur damit ich das verstehe, du meinst, der Bitcoin-Preis wird steigen in Richtung 200.000 und sollte dort einmal eine Zeit lang verweilen aus Sicht der Notenbanken, um damit sie einen Markt haben, aber nicht, dass er zu hoch steigt.
Bis sich dieser Prozess, den du so trefflich beschrieben hast, der sozialen Akzeptanz, so weit durchgesetzt hat, wie es den Notenbanken opportun erscheint. Da hängt es davon ab, wie wieder das Konkurrenzverhältnis der großen Notenbanken zueinander steht und was die jeweils über ihre Regierungen der Bevölkerung weismachen gerade. Wollen wir hohe Reservenstände haben, dann müssen sie den Kurs nach oben ziehen. Wollen sie wieder Bitcoins hereinholen, damit sie dann für die Handelsware freie Bitcoins haben, dann werden sie den Kurs eher vorher drücken, bevor sie es herauslassen, dass sie was damit tun.
Dann müssten aber Staaten in Form von Sovereign Wealth Funds und so weiter auch Bitcoin kaufen. Nicht nur Notenbanken, weil Notenbanken sind ja nicht immer der Staat.
Natürlich, aber dann ist der Markt halt ausgetrocknet. Aber das ist auch so, ich weiß nicht, wo das herkommt. Dann wird einfach, dann wird der Handel geschlossen. Das geht ja nicht in eine Kursbildung. Wenn morgen alle Bitcoins kaufen wollen, bricht ja die Börse an und sperrt einfach zu, bis sie alle wieder beruhigt haben. Das ist eine völlig normale Vorgangsweise. Das haben sie beim Gold auch gemacht. Das, ich weiß nicht, ob du dich an diese Handbrüder erinnern kannst, Silber, die den Silbermarkt einmal, und die waren ja knapp dran, sich ein Silbermonopol. Die haben das nicht durchgebracht. Weil die haben die Börse zugesperrt, die haben können mit ihren Silber machen, was sie wollen. Sie haben es vorübergehend nicht liquidisieren können. Und nachdem sie es aber alles auf Kreide gemacht haben, sind sie nach kurzer Zeit, waren sie kaputt.
So wie die
eine Notenbank hält das natürlich viel länger durch. Auch nicht ewig. Und das wissen wir ja auch. Da hast du schon viele gute Beiträge geliefert, dass auch Notenbanken die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber sie wachsen etwas höher als für den Normalbürger.
Ich versuche nur zu verstehen, hier im Westen, in Österreich, Deutschland, in Liechtenstein, da kann man ja in Zukunft sogar Bitcoin bezahlen. Die Schweizer bewegen sich ja auch schon in die Richtung. Also diese Dreiteilung
findet schon statt.
Aber wird das bei uns sozusagen, muss man sich Sorgen machen oder glaubst du eher, dass man als Bitcoin-Nutzer auch akzeptiert wird und das auch wirklich einfach tun kann? Dass man sagen kann, also ich spare Bitcoin.
Ich mache mir auch keine Sorgen. Ich mache mir eigentlich sozusagen egozentrische Sorgen, ob ich recht habe oder nicht. Aber sonst mache ich mir keine Sorgen. Weil als privater Bitcoin-Nutzer bin ich so ein Reserve-Währungstyp. Also ich habe ja nur Bitcoins, wo ich überzeugt bin, dass ich die nie brauchen werde. Die habe ich, weil es mir einfach ein gutes, sicheres Gefühl der Reservenhaltung gibt. Weil ich zum Beispiel die Reservehaltung meiner Ansprüche gegen den Staat, die halte ich halt für weniger sicher.
Pension
zum Beispiel.
Aber du bist ja schon länger in Pension.
Ich bin schon lange in Pension.
Und bekommst du die Überweisung?
Ich habe auch mit meinem Staat in der Hinsicht überhaupt kein Problem. Der hat mir brav so ziemlich alles schon zurückbezahlt, weil ich Gott sei Dank ja lange lebe. Also ich beziehe schon seit 20 Jahren Pension. Also alles, was mir mehr oder weniger versicherungstechnisch mir zusteht, wurde mir schon ausgeschüttet. Also ich habe sozusagen dieses Wertpapier habe ich praktisch zum Einkaufspreis verkaufen können.
Das gefällt mir.
Durch Lebenszeit. Ne? Ich habe es abgelebt, sagen wir mal so.
Welche Rolle in all diesem spielt in deinen Augen der digitale Euro, die Central Bank Digital Currency?
Ja, das ist, meiner Meinung ist das eine Alibi-Sache, erstens, um vielleicht mehr Überwachung zu generieren, aber nicht einmal das, glaube ich Ihnen. Und zweitens werde ich das in dieser Form, wie Sie es immer ankündigen, gar nicht zusammenbringen.
Warum nicht?
Ja, weil die EDV-mäßig nicht gut drauf sind.
Aber können die das nicht zukaufen?
Nein, das, so viel Geld wollen sie nicht ausgeben. Und sie könnten sie auch nur bei Leuten zukaufen, die schon in anderem Sold sind.
Also die das schon
verhandeln. Also die das wirklich können, haben längst schon einen Deal mit CIA oder China oder irgendwem. Also von einem kleinen Softwarehaus wie mir werden sie es einfach nicht kaufen. Das Software-Business ist ja ein eigenes Business. Wir haben also Massensoftware, Microsoft und Konsorten. Und wir müssen ja das machen, was unser Kunde will. Und wenn die nicht kommen, brauche ich mir keinen Kopf drüber zerbrechen. Und die Notenbank hat bei uns noch nie auch nur einen Euro irgendwas gekauft.
Gut,
ich kenne auch keinen Kollegen, der nennenswerte Geschäfte mit der Notenbank hat. Daher gehe ich davon aus, dass die entweder die Software überhaupt ganz woanders herkriegen oder eigentlich gar nicht viel tun. Das ist meine eher Überzeugung.
Hätte das aus theoretischer Sicht irgendeine einen Nutzen in dieser Welt, weil es gibt ja auch die Notenbanker, auch gerade in Amerika, die sagen, eigentlich brauchen wir das nicht. Wir haben eh schon ein digitales Geldsystem, der Dollar ist eh super, wozu brauchen wir das?
Würde ich auch. Also ich würde diese Dinge auch vertreten. Ich sage, außer ihr wollt euch eine ganze EDV in die Luft sprengen. Dann macht es gern. Dann haben wir einen Markt, weil selbst wenn sie bei uns nichts bestellen in meiner Firma, kaufen sie so viel Kapazität weg, dass alle anderen zu mir kommen. Ich meine, die Softwerker haben damit kein Problem, die verkaufen jeden, was er halt will. Aber er muss uns eben die Wahrheitstabelle sagen können, die er will. Und genau um das geht es im Hintergrund immer, wo wir bei dem Mozart-Spiel wieder sind. Der hat das schon längst begriffen gehabt, mit 9 Jahren, was irgendwelche Heere, Notenbanker bis heute nicht begreifen.
Was denn?
Naja, dass man eben ein Array von Wahrheitstabellenwerten haben muss, dass man entscheiden kann, ob ein taxonomischer Begriff als wahr eingestuft wird oder als falsch. Also ob dieser Mensch oder dieses Konto jetzt richtig ist oder falsch. Man kann da nichts anderes machen. Nicht? Da muss man Kriterien haben, wo sozusagen, wie wir immer sagen, der Zug drüber fährt. Und das muss irgendwer definieren. Das machen normalerweise die Systemanalytiker, aber die Notbanker sind nicht berühmt dafür, dass sie von Systemanalytikern sich was sagen lassen. Die wissen immer alles selber besser.
Du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, du wunderst dich, dass die Leute jetzt so viel über Bitcoin reden. Bitcoin ist aus deiner Sicht eh schon durch, hast du gesagt.
Ja.
Was meinst du damit?
Naja, technisch ist nicht mehr viel drin. Also das, da gibt es nicht viel Überraschungen.
Aber das ist ja gut so eigentlich, oder?
Natürlich, es ist sehr stabil. Also das hat, das muss man sagen, das muss man den Hut ziehen vom Satoshi Nakamoto. Der hat nämlich schon Computerentwicklungen der nächsten 20 Jahre eingepreist, wie es so schön heißt. Also technisch.
Jetzt ist es ja so.
Was er nicht drin hat, ist, was der Quantencomputer macht, wenn er einmal funktioniert.
Das wird ja ständig gefragt. Weißt du da die Antwort?
Nein. Weil in der Quantenphysik weiß man nie eine Antwort, bevor es passiert ist.
Aber ist der Quantencomputer eine Bedrohung für Bitcoin?
Würde ich nicht so sehen.
Warum nicht?
Naja, weil der Quantencomputer nicht fehlerfrei ist. Der hat nur eine bestimmte Genauigkeitsgrenze, die durch die Quantenphysik einfach definiert ist und ist dann nur eine Aufwandfrage, wie weit hintere treibt man diese Fehlertoleranz. Und dann wird es aber, das geht dann nicht linear hoch mit den Kosten, sondern mindestens zur zweiten Potenz. Also das heißt, ich muss dann entsprechend mehr Kohle hinein investieren, dass ich einen kleinen Verbesserungseffekt habe. Also wo ich jetzt vielleicht sich lohnt, bei 100.000 oder 1 Million Bitcoins zu versuchen, per klassischer sozusagen Proof-of-Work-Methodik den Schlüssel zu knacken, gebe ich wahrscheinlich jetzt immer ungleich viel mehr Geld, als was ich Beute habe. Also wird es niemand machen.
Ein anderes Thema sind natürlich andere Kryptowährungen. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, mache ich auch selten bei mir.
Wenn andere Proof-of-Work-Währungen kommen, dann kann man ernsthaft darüber reden. Alles, was nicht Proof-of-Work ist, kannst du vergessen.
Warum?
Das ist eine normale Währung wie jede andere, eine manipulierbare.
Kannst du das ein bisschen erklären? Weil
ja, wenn ich ein Proof-of-Work habe, muss ja irgendwer die Wahrheitstabelle bestimmen. Jetzt bestimmt der Proof-of-Work die Wahrheitstabelle und da muss ja gewisse Hash-Rate abgearbeitet werden. Ob das jetzt wer will oder nicht, das ist so. Und ansonsten, wenn ich das aber mir ersparen möchte und Proof-of-Stake oder Proof-of-Power oder Proof-of-irgendwas machen will, da gibt es eine einzige Ausnahme, Proof-of-Quant, wenn ich mache, dann bin ich rein im Würfel, dann bin ich beim Mozartswürfel, dann kann ich zwar noch die Array manipulieren, also die Werte, die da sind, aber das Würfeln kann ich dann nicht mehr manipulieren, weil das ist, der Quant ist der einzige unbeirrbare Würfel, den es wirklich gibt. So, also das ist alles gegessen aus physikalischen Gründen. Also gibt es eigentlich nur mehr das Zählen und Rechnen, wie wir es mit normalen Computern machen, so schnell auch sie sein mögen, sind wir immer beim Zählen, bei der Vernummerung der Welt.
Und da geht, das heißt, als die anderen.
Da können wir noch ein paar Zehnerpotenzen schneller werden, aber ich weiß nicht, ob du das Wolpertsche Gesetz kennst, dass kein Rechner sich selbst überholen kann. Ist irgendwie einleuchtend.
Ist einleuchtend, ja.
Aber das hat noch niemand außerdem halt gesagt. Und es wurde auch von der Fachwelt nicht beachtet. Also natürlich neigt meine Branche, wie jede Branche, zu sagen, ja, wir können jedes Problem lösen. Aber es stimmt natürlich nicht.
War dir das mit dem Proof of Work, war dir das immer klar? Also als auch die ganzen anderen Systeme aufgekommen sind. Es gibt ja heute noch Leute, die sind total überzeugt davon, dass
Proof of Stake. Ich war eine Zeit, muss ich gestehen, weil ich ja an der Börse lange war mit meiner Firma und auch mich für Börse schon sehr lange interessiere, auch schon bevor ich an die Börse gehen konnte, hat mich Proof of Stake interessiert. Aber da hat man mein Instinkt sofort gesagt, da wird dasselbe passieren, was auf der Börse passiert. Es wird Market Maker geben, die sind halt einflussreicher als das normale Publikum. Also werden die Market Maker dem normalen Publikum das Geld aus der Tasche ziehen. Also ist von der mathematischen Gerechtigkeit nichts mehr da.
Aber bei Bitcoin wäre das ja auch möglich.
Bei Bitcoin kann man wohl auch über Geldmacht machen, aber nur, wenn der Bitcoiner aufrubbelt. Also wenn er in Bitcoin bleibt, Bitcoin ist unbeeinflussbar. Was er hat, hat er. Wenn er die Bitcoins noch nicht hat, kann sein, dass er sie sehr teuer kaufen wird müssen. Aber die er schon hat, sind safe.
Lieber Peter, zum Abschluss quasi unserer kleinen Serie. Du bist jetzt 84 Jahre alt. Wir haben angefangen mit deiner Geburt
39
in Wien. Kopfrechnen ist nicht so meine Stärke, das
überlasse
ich euch. Jetzt gibt es viele jüngere Leute, also fast alle, die uns zuhören, zuschauen, werden jünger sein. Was ist so deine Botschaft? Was wäre dein Ratschlag?
Leute, bleibt gelassen, halt die Augen und Ohren offen und denkt selber. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Oberschwätzern, nicht einmal von uns beiden, irgendwas aufschwatzen. Macht euch euer eigenes Bild, aber trägt auch geduldig die damit verbundenen Risiken. Das Risikoprofil muss jeder selber definieren.
Und auch wenn es mir schwerfällt, jetzt noch was dazu zu sagen, weil das war jetzt ein wunderbarer Abschluss. Ganz konkret, also wo siehst du quasi in der Zukunft die besten, ich sage jetzt mal, Berufschancen ist fast der falsche Ausdruck, aber Chancen, sich zu verwirklichen, sage ich mal?
Naja, also ich kann jedem nur raten, dass er die Grundlagen der Informatik versucht zu studieren, aber nicht in dem Sinne, wie man es jetzt im Studium macht, dass man halt 25.000 Seiten Gebrauchsanweisung von Softwareherstellern studieren muss, sondern dass man mal über das Wesen der Zahl und der Welt tiefer mal nachdenkt. Da gibt es ungeheuer viel Wissen, aber das ist eigentlich von niemand geliebt. Mathe mag halt niemand.
Also unter Bitcoinern kann ich mir schon vorstellen und Bitcoinerinnen kann ich mir schon vorstellen, dass sich da schon einige finden.
Ja, denen wäre ja nicht so viel Neues heute erzählt haben, wirklich. Die wissen das aber mehr instinktiv, weil ich habe schon ausprobiert, also ich maße mir schon an, einige Dinge schon am eigenen Leib erlitten zu haben und daher es gut verstanden zu haben. Immer was man erleidet, versteht man immer dann am besten. Aber die müssen ihr Leben leben und da werden sie Fehler machen und wenn sie klug sind und uns gut zugehorcht haben, werden sie vielleicht den einen oder anderen Fehler vermeiden. Und dann hat das Ganze, was wir beide da tun, schon seinen Sinn gehört.
Das glaube ich auch. Allerletzte Frage. Wer kauft zuerst Bitcoin? Die Republik Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Die werden das ungefähr zugleich machen, weil Österreicher machen so ziemlich immer alles sofort nach, was Berlin tut.
Das war beim Gold genauso. Die Deutschen haben gesagt, wir holen das Gold nach Hause, und die Österreicher sagen, okay, wir auch.
Ja.
Also dann eher die Deutschen, aber 5 Minuten später dürfen die Österreicher auch.
Viel spannender ist bei zwischen Chinesen und Amerikanern.
Ja gut, aber da ist ja deine Sicht, dass die Idee schon haben, ne?
Ja.
Glaubst du, dass das Seele, die eigentlich für die amerikanische Regierung bunkert?
Nein,
das
geht nicht, aber ne? Ich glaube eher bunkert es für seinen Freund von BlackRock.
Ah, okay. Sage,
BlackRock ist ein Großaktionär bei Seele. Also okay. Die reden vermutlich miteinander.
Die werden miteinander reden,
also
ja.
Ich habe zumindest mit meinen Großaktionären doch immer ein sehr amikales Verhältnis zu haben versucht.
Vielleicht hat er es zuerst gekauft und dann hat der Larry Fink angerufen und gesagt, was machst du da? Und dann hat der Seeler ihm erklärt, der ist noch second best. Und dann hat der Larry Fink es endlich verstanden.
Das wäre eine gute Geschichte, dass Larry Fink seinen Arsch retten kann, weil sonst hat er die Peinlichkeit, dass er früher anders gesprochen hat. So könnte er sagen, das war eine geniale Finte.
Das war eine gute Story, ist immer wichtig. Und am Ende des Tages, du hast recht, die Peinlichkeit hätte er, aber das noch peinlicher als seine Meinung nicht zu ändern, noch peinlicher als seine Meinung zu ändern, ist meiner Meinung nach seiner Meinung nicht zu ändern, wenn sich die Fakten neu präsentieren. Ne?
Ja, genau so ist es.
Peter, es war mir wirklich ein Hochgenuss. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten 6 Folgen und ich bin extrem froh, dass wir das gemacht haben, weil solche Dinge, wie du sie uns da erzählst, die lassen sich nur im Gespräch begreifen, durch die Wiederholung, durch die Beispiele. Es geht einfach nicht anders und ich bin super, super glücklich, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, das zu machen.
Und ich bedanke mich, dass ich einmal einen Journalisten kennenlernen durfte, der mir länger als 5 Minuten zuhört.
Ja, das ist die neue Welt. Wir dürfen das jetzt. Wir können jetzt. Ja? Danke dir vielmals, Peter. Okay. Alles, danke. Ja?
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.